Der OMR Education Podcast. Heute Think with Tarek.
Es ist wieder Montag, Zeit für OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es Think with Tarek, beziehungsweise TWT. Ich probiere das erst gar nicht mit dem TH. Worum geht es heute? Und zwar, es geht um das Thema CRM. CRM ist richtig cool, denn es ist wesentlich günstiger für euch, einen Bestandskunden wieder zum Wiederkauf zu bewegen, als einen Neukunden zu gewinnen. Das erklärt euch heute Tarek Müller nicht alleine und wen er dazu mitgebracht hat, das verrate ich euch gleich. Dazu gibt es natürlich auch einen passenden Report, und zwar den Professional Guide to CRM. Und das ist ein ganz besonderer Report, den wir geschrieben haben. Warum? Der ist nämlich zweigeteilt. Zum einen haben wir das Thema für B2C geknackt und zum anderen haben wir das Thema für B2B geknackt. Es gibt da nämlich echte Unterschiede im CRM. In beiden Fällen könnt ihr euch damit eine komplette CRM-Strategie erarbeiten. Da sind über 10 Templates drin. Ihr könnt also den Report durcharbeiten, die Templates parallel ausfüllen und dann liegt vor euch nachher auf dem Tisch eure perfekte CRM-Strategie hoffentlich. Wie kommt ihr an das Ding ran, was insgesamt 124 Seiten hat, falls ich das noch nicht gesagt habe. Das findet ihr unter omr.com/report. Der CRM-Report ist der mit den Händen, die ein Herz machen und wo so bunter Holidust im Hintergrund hinter ist. Und mit dem Gutscheincode CRM bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Jetzt aber verrate ich euch, wer heute zu Gast ist. Tarek Müller ist nämlich nicht alleine und erklärt euch das Thema CRM, denn er hat jemand mitgebracht. Und zwar ist das Henrike Böckmann. Die ist bei About You Head of CRM Channels. Man merkt, die beiden sind richtig große CRM-Fans und das zu Recht, denn CRM hat für About You eine ganz große Bedeutung. Die verraten halt zum einen, wie sie das machen. Das heißt eben halt, welche unterschiedlichen Strategien sie im CRM fahren, erklären auch, ob es da nationale Unterschiede gibt und was ich besonders spannend fand, wann sie zum Beispiel auslösen, wann Leute halt Gutscheine bekommen und wie sie festsetzen, wie hoch so ein Gutscheincode ist. Die lassen also richtig tief blicken, wie About You sein CRM-System aufgebaut hat. Ich habe eine Menge gelernt. Ihr bestimmt auch viel Spaß beim Hören und jetzt mitten rein in die Folge mit Tarek und Henrike. Hallo Tarek.
Hallo Rolf.
Worüber sprechen wir heute?
Heute sprechen wir über CRM. Und da habe ich auch direkt eine Kollegin mitgebracht, Henrike, die das Thema bei uns leitet. Aber vielleicht stellt sich selbst kurz vor, Henny.
Hallo Henrike, sag doch mal, wer du bist und was du bei About You machst.
Ja, sehr gerne. Auch erstmal hi von mir, Tarek Rolf. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Henrike und seit mehr als 4 Jahren bei About You. Bin damals frisch nach der Uni im Performance Marketing gestartet und dann habe ich zwischendurch auch mal Projekte gemacht, die nicht im Retail-Core-Business hängen, zum Beispiel Jobanzeigen nach Performance-Marketing-Regeln optimiert. Und seit 2,5 Jahren bin ich dann eben für die CRM-Kanäle von About You verantwortlich.
Es geht heute ja um CRM. Tarek, willst du vielleicht kurz sagen, was CRM eigentlich ist und welche Zielsetzung und Relevanz das bei euch bei About You hat?
Klar, also CRM bei uns, Customer Relationship Management, hat die Zielsetzung im Kern, unsere Kunden loyal zu halten. Ich hatte ja in einigen der letzten Folgen schon erklärt, wie sozusagen unser Modell aufgebaut ist. Wir schaffen es in der Regel nicht, einen Kunden bei der Kundenakquise direkt mit der ersten Transaktion profitabel zu bekommen. Wir hatten in den letzten 2 Folgen zusammen mit Alex auch teilweise über den Customer Lifetime Value gesprochen und darüber, dass wir sozusagen die initialen Kundenakquisitionskosten eben auch dadurch wieder reinholen, dass wir darauf spekulieren, in Anführungsstrichen, dass der Kunde wieder bestellen wird und in einer hohen Frequenz wieder bestellen wird.
Du hattest ja gesagt, man braucht so ungefähr 2,5 Bestellungen bei euch, bis der Kunde profitabel ist.
Genau, das ist im Schnitt, ne? Also es gibt auch Kunden, die sind in der Erstbestellung profitabel, manche brauchen dann eher 3 oder 3,5, aber im Schnitt braucht der Kunde 2,5 Bestellungen, bis er profitabel ist. Und über 80% unserer Transaktionen und Umsätze werden über Bestandskunden gemacht. Insofern ist es für uns ein enorm hoher Hebel, wie für jedes andere getriebene Geschäftsmodell natürlich auch, die Wiederkauffrequenz der Bestandskunden hochzuhalten und das möglichst ohne, dass sie über Paid-Kanäle gehen, also möglichst eben organisch die Kunden wieder reinzuholen. Das ist die Aufgabe von Henrikes Team in Kürze sozusagen.
Henrike, dann erzähl uns doch mal, wie ihr das macht und welche Kanäle ihr dafür bespielt.
Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich die typischen Kanäle wie Marketing-E-Mails, Push-Nachrichten oder Print-Mailings. Vielleicht weniger typisch ist, dass wir bei About You auch bestimmte Flächen in der App belegen können. Also wir haben noch einen On-Site Kanal. Darüber hinaus haben wir aber auch kanalübergreifende Themen. Ja, das kann man sich dann ein bisschen so wie so eine Matrix vorstellen. Die Themen gehen halt also über alle Kanäle hinweg. Ein Beispiel dafür wäre der CX-Monitor, also Customer Experience Monitor. Hier schauen wir dann ganz systematisch, wo ein Kaufprozess mal nicht optimal verlaufen ist, gemessen an unseren internen Standards. Und dann fahren wir eben gezielt Gegenmaßnahmen, zum Beispiel in Form von einer Entschuldigungsnachricht.
Kannst du das kurz erklären? Also ich bin ein unzufriedener Kunde, also ich habe einen Kauf abgebrochen oder sowas. Oder was verstehe ich darunter?
Ja, ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel die Lieferung nicht in dem versprochenen Zeitfenster geschehen ist. Und dann messen wir das, haben dann auch eine Bewertung, wie schlimm sozusagen das Verfehlen unserer internen Standards war. Und basierend darauf fahren wir dann eben die Entschuldigungsnachrichten. Genau.
Kannst du uns verraten, welcher Kanal dabei der erfolgreichste ist, um die Kunden zu erreichen?
Ja, da sind zum Beispiel E-Mails eigentlich sehr erfolgreich, weil das eben auch nah an der Bestellung ist. Sprich, das ist auch vom Kunden erlernt, dass eben bestellbezogene Informationen auch über den E-Mail-Kanal eben verschickt werden.
Das ist ja ein recht breites Feld an Aufgaben, was ihr da betreut. Toll ist ja immer, dass ihr uns immer mal bei euch in die Organisation reingucken lasst. Das heißt, wie ihr das umsetzt. Magst du uns mal das verraten, wie das Thema CRM bei About You aufgehängt ist?
Ja, also CRM ist bei uns, organisatorisch etwas ungewöhnlich aufgehangene Organisation oder Abteilung. Sie hängt nämlich im Tech-Bereich, das heißt bei Sebastian Betz, meinem Co-CEO, und aber auch so ein bisschen im Marketing. Also es ist für uns auch tatsächlich so eine Art Hybridabteilung aus Tech und Marketing, aber in der Tendenz, und da mussten wir uns eben entscheiden, so ist es jetzt mehr Tech oder mehr Marketing, haben wir uns tatsächlich für Tech entschieden. Henrik hat ja auch gerade schon ein bisschen ausgeführt, dass für uns CRM eben nicht nur in Anführungsstrichen Push-Notifications und E-Mails sind, das ist so normalerweise eigentlich CRM, ja, sondern eben deutlich erweitertes Feld. Beispielsweise hatte Henny auch schon angesprochen, On-Site-Nachrichten. Ja, On-Site-Nachrichten kann dann sein, dass wir Kunden zum Geburtstag gratulieren, wenn er auf unsere Website kommt. Kann sein, dass wir ihm darüber informieren, dass sein Paket auf dem Weg ist, dass sein Refunding stattfinden wird, aber auch irgendwelche personalisierten Empfehlungen. Zum einen, zum anderen hat Henrik ja auch gerade schon Customer Experience Monitoring angesprochen. In dem Team liegt zum Beispiel auch unser VIP-Programm, das sind unsere besten Kunden. Und vieles mehr und vieles davon bedarf halt die Nähe zur Business Intelligence Abteilung bei uns und zum Tech-Bereich und auch zu der ganzen, ich sag mal, Frontend, zu den ganzen Frontend-Teams, ja. Beispielsweise müssen wir wissen, was ist denn das eigentlich für ein Kunde, also bei uns nennt sich das Customer Score, hat der, das heißt, jeder, der bei uns einkauft, kriegt ab der ersten Bestellung Customer Score. Das ist bei der ersten Bestellung noch relativ ungenau, weil wir bei der ersten Bestellung recht wenig darüber wissen, wie wertvoll dieser Kunde für uns ist, aber über die Zeit wird das eigentlich immer besser. Ja, wir müssen diesen Customer Score wissen, beispielsweise in der Frage, wie doll entschuldigen wir uns jetzt beim Kunden? Entschuldigen tun wir uns immer, aber packen wir zum Beispiel noch einen Voucher rein. Das kann sogar sein, dass wir den Kunden eine handgeschriebene Karte schicken, ja. Unseren allerbesten Kunden, wenn etwas wirklich so richtig mega doll schief läuft, ja, zum Beispiel ein falsches Produkt geliefert wird, kommt ganz selten vor, aber wenn das der Fall ist und es ist einer unserer VIP-Kunden, dann geht das eben bis hin zu sehr aufwendigen Geschichten oder wir schicken ein Geschenk mit bei der nächsten Bestellung. All diese Entscheidungen werden bei uns natürlich nicht manuell getroffen, sondern technisch und bedarf halt recht viel Nähe und recht viel Daten. Deswegen ist die CRM-Abteilung bei uns eben auch im Tech-Bereich unter der Business Intelligence-Abteilung angesiedelt. Auch Thema Personalisierung spielt natürlich eine große Rolle. Und auch die Frage, also ich hatte eingangs ja gesagt, das Ziel ist natürlich immer die organische Rückgewinnung oder Wiedergewinnung der Kunden oder auch Erhöhung der Bestellfrequenz. Das klappt natürlich nicht immer, dass das rein organisch funktioniert. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch Paid-Kanäle dazuschalten. Auch da, auch die Entscheidung, ob man jetzt einen Paid-Kanal dazu packt, wie zum Beispiel eine Printpostkarte zu schicken oder Facebook-Ads zu schalten etc., muss eben auf Basis verschiedener Datenpunkte getroffen werden, beispielsweise auf Basis des Customer Scores, aber auch auf Basis der der Wahrscheinlichkeit des Wiederkaufes. Weil was man ja nicht machen möchte, ist quasi einem Kunden einen Gutschein schicken oder eine Paid-Ad ausspielen, obwohl der Kunde höchstwahrscheinlich sowieso in den nächsten Tagen bestellt hätte. Ja, dann hat man eigentlich keine inkrementellen Mehrumsätze erzielt. Die Bestellung wäre so oder so reingekommen. Man hat aber einfach letztendlich Geld aus dem Fenster geworfen, ja. All das jetzt ein paar Beispiele sozusagen, warum die Aufhängung aus unserer Sicht im Tech-Bereich vom CRM-Bereich sehr viel Sinn macht, auch wenn das also meines Wissens zumindest eher ungewöhnlich ist. Meistens ist CRM eher im Marketing aufgehangen.
Aber dann lasst uns doch mal auf das Team gehen. Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch im CRM?
Ja, wir sind inklusive Werkstudenten und Praktikanten schwankt manchmal, aber so 12 Leute.
Und Festangestellte, Henrike? Ich weiß es ja selbst nicht, ist ja nicht mein Team. Jetzt wirst du das.
Da müssten wir aktuell 7 sein.
Ja. Ja, und ich glaube, was halt spannend ist sozusagen an dem Team, oder ich finde es zumindest spannend, ist, also deswegen ist Henrike ja auch hier, dass es eben ein Hybrid ist aus Tech und Marketing und wir uns, wie gesagt, dafür entschieden haben, es in der Tech anzuordnen, dass aber das Team eigentlich zum guten Teil aus Ex-Online-Marketing-Leuten besteht. Also Henrik hat bei uns nach dem Studium im Performance-Marketing angefangen, hat halt eben, ich sag mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, bei uns die Performance-Marketing-Schule durchlaufen, ne? Und ist jetzt eben im CRM und einige der Teammitglieder kommen von der Uni, aber würde ich auch schon, sag ich mal, vom Profil her eher als Leute einstufen, die wir auch im Performance-Marketing hätten anstellen können oder sogar Leute, die tatsächlich auch vom Performance-Marketing dann gewechselt sind in das CRM-Team. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Also ich weiß nicht, wir haben es ja noch nie anders gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es läuft gut, dass wir da eben eine Hybridabteilung haben, die mit Profilen aus dem Performance-Marketing besetzt ist, aber im Tech-Bereich innerhalb der BI angesiedelt ist, ergänzt wird durch ein Tech-Team, was eben die technologische Infrastruktur ist. Sind ganz wenige Leute, 2 Developer oder sowas, also Team ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber supported wird mit den Daten der BI und dadurch eigentlich eine ganz schöne Vermischung hat, dadurch, dass Henrike aus dem Performance-Marketing-Bereich aus Alex-Bereich kommt, hat sie da auch noch eine Vernetzung zum MIT-Team, zu den Kanal-Ownern, also weiß, wie die Kanäle gesteuert werden, weiß auch, was wir im Paid-Bereich machen, weiß dementsprechend auch, was es wert ist, wenn ein Kunde eben reaktiviert ist und wir den nicht immer Paid reinholen müssen, weiß aber auch, was wir für einen Kunden ausgegeben haben und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Konstellation, auch wenn sie jetzt selbst für About You-Verhältnis eigentlich relativ ungewöhnlich ist mit dieser Hybrid-Situation, ja.
Würdest du dieses Hybridprofil bei Mitarbeitern jedem raten, der sowas selber machen möchte? Oder wie sieht das typischerweise aus deiner Sicht?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht, das ist sozusagen dieses so, was würde ich anderen raten, ist eine generell schwierige Frage, weil, also deswegen haben wir uns ja auch dazu entschieden, hier bei Think with Tarek einfach mal zu erzählen, wie wir es machen. Ja, weil ich bin mir oft nicht sicher, ob die Sachen, die wir machen, eigentlich generell auch für andere sinnvoll sind oder ob es quasi so eine Art Speziallösung ist für About You. Ja, also ich oft ist ja auch so, fängt schon daran an, damit an, dass halt oft irgendwie Startups oder digital, wir sind jetzt kein Startup mehr oder so, aber eben gründergeführte Unternehmen oft auch so ein bisschen auch auf die Gründer zugeschnitten sind. Wir haben sehr stark so einen Tarek, Hannes, Sebastian-Bereich irgendwie und dann auch oft irgendwie gewachsene Strukturen sind, ja. Insofern, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das, was wir machen, jetzt zum Beispiel im CRM-Bereich eben auch auf alle übertragbar ist, weil es eine sehr spezielle Situation ist, sozusagen mit einem Sebastian und ich, die uns ein bisschen diesen CRM-Bereich beide angucken wollen auch. Nichtsdestotrotz glaube ich in dem Fall eigentlich schon, dass das sinnvoll ist, im Prinzip CRM als eine Hybridabteilung aus Performance-Marketing in den Logiken des Performance-Marketings, in der Denke der CLV-Optimierung, der Kundenakquisition, der CLV-Payback-Perioden. Das ist ja etwas, was in der IT nicht so verankert ist, ja, wie im Performance-Marketing zumindest bei uns. Das eben zu kombinieren mit den Daten, mit der technologischen Möglichkeit, mit dem Grad der Automatisierung, der im Tech-Bereich natürlich noch viel höher ist als im Marketing-Bereich, mit diesen Logiken irgendwie, dieses wer was wann und so weiter, das eigentlich zu kombinieren, halte ich eigentlich schon für einen sehr guten Weg. Ja, und ich glaube, das ist schon auch etwas, was jetzt nicht nur About You spezifisch ist, sondern eigentlich für andere Unternehmen auch Sinn machen müsste, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Ich hätte noch eine Nachfrage an Henrike. Habe ich das richtig verstanden? Ihr steuert mit 12 Mitarbeitern, davon 7 Festangestellte, CRM in 21 Staaten?
Ja. ja, und da muss man auch dazu sagen, dass das möglich ist, liegt eben daran, dass wir auch in Sachen Effizienz ganz große Schritte nach vorne gemacht haben. An dieser Stelle nochmal großen Dank an das Tech-Team, weil mit der Lösung, so wie wir sie vor 2,5 Jahren hatten, wäre das gar nicht möglich. Da bräuchte man dann eine riesen Mannschaft, aber mit den Vereinfachungen, die wir geschaffen haben, ist eben das Ausrollen in die unterschiedlichen Länder ist eben kein Riesenakt. Und da muss man auch eben ein bisschen so den Trade-off treffen, wie sehr möchte ich jetzt Märkte unterschiedlich behandeln. Das ist natürlich bei manchen Entscheidungen einfach. Also zum Beispiel bei der Frequenz ist es einfach eine Stellschraube, die man einstellt. Das ist in Ordnung. Es gäbe dann vielleicht auch Entscheidungen, wo wir sagen, okay, man könnte hier minimal was erreichen, wenn man den Markt nochmal anders behandelt. Aber im Sinne, wie viel Aufwand dem gegenübersteht, entscheiden wir uns halt dagegen.
Ja, ich glaube auch, dass sozusagen mittlerweile gerade die Internetwelt ist so vereinheitlicht. Jeder kennt halt irgendwie Netflix, Spotify, Facebook, Instagram. Das sind alles globale Produkte, die Lokalisierung sozusagen eher ein Produkt in der Technologie leisten. Also wie Henrike schon sagt, es ist ja so, dass die auch das CRM genauso wie viele andere Dinge bei uns eben am Ende in den Ländern unterschiedlich aussehen, aber in einer Logik folgend. Also die Frequenz kann sich unterscheiden, die Priorisierung, welcher Kanal wann wen anspricht und so weiter. Aber das ist ja am Ende aus unserer Sicht, aus unserer About-You-Sicht, ist das eigentlich eine Logik und ein System, was sich selbst quasi lokalisiert. Und was wir halt nicht so gerne machen, ist, sag ich mal, händische, manuelle Lokalisierung. Das machen wir natürlich, indem wir, alles muss einmal übersetzt werden. Das sind aber am Ende Textbausteine, die müssen übersetzt werden. Und klar, es gibt dann sozusagen country-spezifische Dinge, zum Beispiel im Bereich Kampagnen. Es gibt irgendwelche Feiertage, die gibt es halt nur in bestimmten Ländern und so weiter. Ne? Da auf sowas muss man schon reagieren, aber das sind dann am Ende eigentlich ganz wenige Dinge, die im manuellen Bereich erfolgen müssen. Sind gar nicht so der Hebel, ehrlicherweise. Der Hebel liegt eigentlich wirklich irgendwie in einem intelligenten System, was auf der User-Gruppenebene im Prinzip sich individualisiert. Und das bedeutet eben auch auf dem Land bezogen eben eine gewisse Lokalisierung, die aber eigentlich in gewisser Weise automatisiert oder halbautomatisiert funktioniert und man nicht im Prinzip für jedes Land einen CRM-Manager braucht, ja. Also wir haben in den letzten 8 Monaten irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11 Länder gestartet und mussten jetzt nicht eine Person mehr dafür einstellen jetzt im CRM, weil das am Ende sozusagen eben mitskaliert dann, ne?
Genau, ich glaube, da vielleicht nochmal ein Beispiel, was das, glaube ich, sehr verdeutlicht, wenn wir zum Beispiel eine Nachricht aufgesetzt haben, wo wir über eine Logik bestimmen, was das interessanteste Produkt für einen Nutzer ist oder was er zuletzt in den Warenkorb gelegt hat, vielleicht ganz einfach. Wenn das jetzt in bestimmten Ländern verstärkt andere Produkte sind, ja, dann erscheinen die da eben automatisch, ohne dass uns das Aufwand bedeutet. Genau.
Ja, guter Punkt.
Ich lerne daraus, ich sollte mehr bei euch bestellen, wenn ihr eure Kunden so gut behandelt. Aber du hast gerade das Stichwort Personalisierung schon angesprochen, Tarek. Inwieweit personalisiert ihr denn diese Maßnahmen?
Ja, vielleicht noch einmal zurück zum Stichwort Personalisierung. Das ist natürlich irgendwie ein Riesenthema und es ist auch vor allen Dingen ein interdisziplinäres Thema, wo viele Abteilungen dran arbeiten und auch gemeinsam dran arbeiten, zum Beispiel Shop-Team oder die Business Intelligence, die Tarek eben schon genannt hatte. Aber zum CRM passt natürlich Personalisierung auch sehr gut, weil wir für uns im CRM auch so generell das Ziel formulieren können, dass wir eigentlich die beste Nachricht über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit an den dafür passenden Kunden senden möchten. Das ist natürlich erstmal so recht vage und um das irgendwie konkret zu machen, muss ich Ziel-KPIs haben, damit ich eben sagen kann, was ist denn das Beste. Ja, oder zumindest damit wir uns an dieses Optimum vom Besten halt Stück für Stück ranrobben können und zum Beispiel beim Testen zwischen 2 Optionen objektiv entscheiden können. Und auf so eine Ziel-KPI wurde sich auch marketingweit geeinigt. Und die Marketing Intelligence und Technology Abteilung, die macht die auch sehr gut operativ verfügbar. Ich glaube, hier haben Alex und Tarek auch schon recht ausführlich zu gesprochen. Aber das ist einmal so die Basis für uns. Wir haben eigentlich eine Ziel-KPI, auf die wir hin optimieren können. Und im zweiten Schritt ordnen wir dann unsere Möglichkeiten nach ganz simplen Dimensionen. Also wer, was und wann. Wer bekommt was, wann. Und das Wer ist dann in unserer Definition so statische oder zumindest recht statische Info wie, wie alt ist man, welche Sprache, welches Geschlecht. Auf welchem Operating System ist der Nutzer unterwegs? Alles, was so recht konstant gleich bleibt. Beim Wann das ist dann eben ein bisschen spannender. Es ist die dynamische Info, auch oft Trigger genannt. Ganz klassisches Beispiel wäre hier, wenn ein Nutzer was zum Warenkorb hinzufügt, aber dann nicht konvertiert. Oder aber es passiert eben was bei uns im Shop. Also zum Beispiel das Pricing-Team spielt Preisreduktionen ein und davon sind Produkte bei bestimmten Nutzern auf der Wunschliste. Das ist, könnte auch so ein Trigger sein. Ja, und last but not least eben das Was, die Nachricht. Da ist natürlich wichtig, welcher Kanal, was ist irgendwie die Subject Line, was ist der Inhalt, was bei uns ja irgendwie Produkte sein können, Markenlogos, Call to Actions und so weiter. Also im Endeffekt habe ich wirklich unzählige Optionen. Und wir haben für uns grundsätzlich erstmal ein Minimum definiert. Wir unterscheiden eben immer nach Geschlecht, nach dem Land beziehungsweise vor allem der Sprache. Und ganz wichtig im CRM, wir berücksichtigen natürlich, welche Permissions wir überhaupt auf einem Nutzer haben. Also habe ich überhaupt den Newsletter Double Opt-in für einen bestimmten Kunden oder nicht? Davon ausgehend waren für uns wirkliche Low-Hanging Fruits die User-Events als Trigger abzufrühstücken, könnte man sagen. Also, dass man eben darauf reagiert. Dann so ein bisschen für uns die Königsdisziplin ist dann eben, diese Nachrichten zu feintunen, basierend auf den Kundenpräferenzen. Also, welcher Kunde kriegt überhaupt einen Gutschein oder wie hoch ist dieser? Oder welcher Kunde könnte eben sale-lastigere Nachrichten bekommen und wen würde das eher abschrecken? Das heißt, wir haben also ein Minimum, darüber hinaus jede Menge Optionen und die priorisieren wir dann eben nach Business Value und Umsetzbarkeit. Und dann vielleicht noch ein letztes Wort zur Umsetzbarkeit. Also grundsätzlich sind die Ideen nicht das Problem, davon gibt es viele, sondern die Schwierigkeit bzw. die Hürden liegen dann eher so in der Umsetzbarkeit auch im technischen Sinne.
Wie erfolgt denn die Umsetzung? Das habe ich ja mittlerweile mal bei euch gelernt, dass ihr wenig dem Zufall überlasst, sondern eigentlich immer eine Softwarelösung für irgendwas hat. Landen wir da wieder bei dem berühmten MIT-Team oder wie macht ihr das?
Nein, tatsächlich gibt es ein CRM-Tech-Team. Und das heißt, wir nutzen auch nur ganz begrenzt externe Lösungen. Tatsächlich nur dafür, um die eigentliche Nachricht zum Nutzer bekommen. Also bei E-Mail- und Push-Nachrichten sind das Mailjet und Localytics. Falle vom Printmailing ist es die Deutsche Post. Und der eigentlich spannende Part, also wer bekommt was wann, das passiert eben in unserer Inhouse-Tech-Lösung, die das CRM-Tech-Team mit meinem Team gemeinsam entwickelt. Was diese Tech-Lösung eben ausmacht, ist, außer dass sie halt die ganzen personalisierten Nachrichten enabled, über die wir eben gesprochen haben, ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass wir automatisieren und effizienter werden, effizient bleiben. Mittlerweile sind wir in 21 Ländern unterwegs und deswegen wäre ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wir mit wirklich minimalem Aufwand lokalisieren wollen. Das spielt sich dann oder kann man zum Beispiel in der Toolstruktur wiederfinden. Also mit dem Aufsetzen von einer Kampagne kann ich die wirklich automatisch in alle diese Länder ausrollen. Die Übersetzungen werden dann direkt aus einem anderen Tool eingespeist, wo der Übersetzer eben seine Übersetzung hochgeladen hat. Das ist also wirklich sehr zentral für uns. Und ja, alles in allem eine mega spannende Situation, dass wir eben dieses Tool immer weiterentwickeln und dann eben das machen können, wo wir irgendwie den größten Business Value vermuten.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn ihr Bock habt, richtig tief in ein Online-Marketing-Thema einzusteigen, dann empfehle ich euch die OMR Academy. Das ist wirklich so eine Art Fernstudium, so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr investiert pro Woche ungefähr 2 bis 3 Stunden und seid danach aber richtig fit dabei. Die Academy gibt es für Facebook und Instagram Ads, für SEA und für Digital Analytics. Was ich so cool an dem Format finde, ich habe da schon mal ein paar Module von mitgemacht und die haben mich richtig begeistert, ist, dass das eben halt kein langweiliger Frontalunterricht ist. Also sitzt da nicht mit ganz vielen Leuten immer vor einem Bildschirm und da passiert nichts, sondern das ist ein sehr interaktives Format. Das heißt nämlich, ihr arbeitet da in kleinen Gruppen. Die Dozenten sind die Report- und Deep Dive-Experten, mit denen wir immer zusammenarbeiten, die direkt eure Fragen halt beantworten. Ihr löst da Übungsaufgaben alleine oder halt im Team. Das heißt, ihr lernt da am lebenden Objekt, zum Beispiel wie ihr eine Facebook-Kampagne halt zusammenschraubt, dann lasst ihr die ein bisschen laufen und danach wird die dann halt irgendwie optimiert. Nach der Zeit seid ihr richtig fit da drin, habt dabei noch ganz viele spannende Leute kennengelernt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wie kommt ihr ran an euren Seminarplatz? Geht doch einfach mal auf omr.com/academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Seminarplatz. Also einfach mal gehen auf omr.com/academy und sichert euch da euren Platz mit dem Gutscheincode academy10. Wie bewertet ihr denn den Erfolg dieser Maßnahmen? Also woher wisst ihr, welche CRM-Maßnahmen etwas für euch bringen und welche nicht?
Das Schöne ist ja, dass wir im CRM immer mit einzelnen Kunden reden. Deswegen kann man sehr, sehr schöne Holdout-Groups bilden. Ja, also wenn du beispielsweise rausfinden möchtest, macht das jetzt Sinn, irgendwie einem Kunden irgendwie eine E-Mail nach einem bestimmten User-Event oder Trigger, wie Henny gerade ausgeführt hat, sozusagen zu schicken, dann ist eigentlich relativ easy. Dann gehst du halt hin und schickst es halt 80% der Kunden und 20% eben nicht. Und dadurch, dass du ja du hast sozusagen bei, wenn du das quasi im Online-Marketing machst, so eine Art von AB-Test, hast du oft das Problem, dass du ja immer nur die erkennst, die dann am Ende konvertiert haben. Das heißt, du siehst nicht, was ist eigentlich, oder wie haben sich eigentlich diejenigen verhalten, denen du das geschickt hast, die dann aber nicht reagiert haben. Das heißt, kein Click-Event gemacht haben oder sonst was. Ja, also die sind für dich ja unsichtbar. Und das Schöne im CRM ist ja, du weißt ja, wem du es geschickt hast. Ja, das heißt, wenn der Kunde nicht gerade sich einen neuen Account erstellt, wo man davon ausgehen muss, dass es quasi in beiden Gruppen gleich oft passiert und eher selten ist, weißt du ja nicht nur, wer hat darauf reagiert, sondern du weißt auch, wer hat darauf nicht reagiert und was passiert eigentlich in der Folge mit diesem Kunden, beispielsweise in den nächsten Monaten. Das ist zum Beispiel so ein Zeithorizont, den du normalerweise im Online-Marketing bei Kampagnen gar nicht hast. Du siehst gar nicht, wen du erreicht hast, aber der nicht reagiert hat. Diesen Datenpunkt, der fehlt dir und du erst recht, selbst wenn die teilweise klicken quasi, kannst du oft nicht über einen extrem langen Zeitraum sozusagen verfolgen, was passiert eigentlich mit dem Kunden, ja. Und das ist das Schöne im CRM, das können wir. Und so sind wir auch in der Lage, wirklich Langzeittests zu machen, was beispielsweise im Umgang mit Vouchern mega relevant ist. Voucher ist etwas, wo man im E-Commerce, also Gutscheine sozusagen, vorsichtig sein muss. Es kann ein extremer Hebel sein, einem Kunden einen Gutschein zu schicken, ist einfach ein extremer Hebel. Ja, die Kunden reagieren darauf, aber es zerstört natürlich auch enorm viel Marge. Also 10-15% ist in unserem Geschäft halt extrem viel. Das ist teilweise machen wir nur 20-25% Marge vor Marketing sozusagen an einer Bestellung. Wenn du dein Marketing dagegen rechnest, bleibt da kaum, nicht so viel Spielraum. Und insofern ist immer die Frage, wie stark gehst du mit Gutscheinen rein, machen Gutscheine in Anführungsstrichen abhängig. Ja, also reagiert der Kunde irgendwann ohne den Gutschein gar nicht mehr. Nebst natürlich ganz vielen anderen Sachen, die man eben mit diesen Holdout-Groups sehr gut testen kann, wie zum Beispiel Paid-Kanäle, die dich wirklich Geld kosten, um dann eben dieses Thema Inkrementalität rauszufinden. Ja, du kannst ja zum Beispiel jemanden eine Print-Postkarte schicken und dann siehst du, okay, isoliert für diese Print-Postkarte war das ein guter Deal. Du hast, weiß ich nicht, du hast einen Euro eingesetzt, ja, für eine Bestellung und die Bestellung hat dir 15 Euro Marge gebracht, ja. Die Frage wäre ja hier, wären die 15 Euro Marge auch gekommen ohne den Euro Einsatz? Also hast du den Euro eigentlich verballert oder nicht? Das ist etwas, was du normalerweise in Kampagnen schwer feststellen kannst, im CRM aber sehr, sehr gut testen kannst. Auch hier schickst du einfach 20% der Kunden keine Postkarte, 80% schickst du eine Postkarte oder umgekehrt, ja. Und du weißt dementsprechend recht genau, sozusagen, wäre das, was du gesehen hast als Effekt durch die Werbemaßnahme, vielleicht auch ohne die Werbemaßnahme erfolgt. Und so testen wir eigentlich alles und immer mit der Ziel-KPI Customer Lifetime Value. Das heißt, nicht nur auf die Immediate Response zu gucken, sondern auf einen längeren Zeitraum auch zu gucken, quasi in Anführungsstrichen die Langzeitfolgen einer Kampagne oder Aktion eben auch absehen zu können.
Kannst du sagen, wie groß die Segmente sind, mit denen ihr da arbeitet? Also, wenn ihr so eine Maßnahme testet?
Ja, unterschiedlich. Es ist eine sehr doofe Antwort. Groß genug, damit sie signifikant sind. Ja, das ist sozusagen, das muss man sich tatsächlich fallabhängig angucken, was man glaubt, wie groß man die Gruppe bilden muss, um halt eine Signifikanz zu erreichen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie sicher man sich ist oder unsicher man sich ist, ob das jetzt, was man da macht, funktioniert oder nicht. Ja, wenn man glaubt, das könnte jetzt schon Sinn machen, das zu testen, aber wahrscheinlich ist es eine doofe Idee, wenn man die Gruppen ja möglichst klein halten und dann stellt sich eigentlich die Frage, was ist eigentlich groß genug, um signifikant zu sein und klein genug, damit es nicht wehtut, wenn es am Ende sich als eine doofe Maßnahme herausstellt.
Und jeder Kunde, den ihr dann im System habt, hat dann irgendwie mehr oder weniger eine kleine Personalakte, wo man dann weiß zum Beispiel, wenn ihr mir eine Postkarte schickt, bestelle ich wieder.
Ja und nein. Also jeder Kunde hat die Personalakte, ja. Da hängt dann zum Beispiel der Customer Score drin, User Events und so weiter und so fort. Allerdings ist es nicht so, dass wir gruppieren halt schon sozusagen Kunden in ihrem Verhalten. Also zum Beispiel ist es so, dass wir jetzt nicht quasi Rolf hat irgendwie reagiert eher auf irgendwie einen Warenkorbabbrecher als auf seinen Geburtstag, ja, weil vor der Entscheidung stehst du ja, wenn Rolf jetzt vor deinem Geburtstag sozusagen was in den Warenkorb legt und nicht abschließt und dann hast du Geburtstag, dann haben wir zwei Events, wir wollen aber nicht zwei E-Mails an dich schicken, also müssen wir uns eben auf Basis deiner einen Kundenfall sozusagen entscheiden, was machen wir jetzt, ja, das machen wir aber jetzt nicht auf Basis. Da entscheiden wir uns jetzt nicht bei Rolf anders wie bei Tarek beispielsweise, ja. Also nicht alles wird sozusagen in einer 1:1 Beziehung entschieden, sondern viele Dinge werden allgemein entschieden quasi auf Basis allgemeiner Informationen. Manche Dinge werden aber eben auch in einer 1:1 Beziehung erfasst, wie beispielsweise der Customer Score. Und insofern ist das sozusagen hat jeder diese Personalakte, aber die Entscheidungen werden oft auf, sag ich mal, Gruppen getroffen und nicht auf der 1:1 Beziehung.
Aber gibt es da Unterschiede, also zum Beispiel zwischen Männern und Frauen oder wenn ihr in 21 Ländern unterwegs seid, zwischen den einzelnen Staaten?
Mhm, ja, also generell gibt es dann zwischen den unterschiedlichen Käufergruppen natürlich auch erhebliche Unterschiede, was irgendwie Kauffrequenz angeht, Profitabilität und so weiter, die dann in allen Marketingteams relevant sind. CRM-spezifisch und auch für uns generell sehr wichtig ist die Erreichbarkeit. Also wie viel Prozent der Kunden können wir auf mindestens einem CRM-Kanal erreichen? Und eben genau da gibt es auch große Unterschiede. Vielleicht bei Männer versus Frauen oder männliche versus weibliche About You-Kunden. Da ist tatsächlich so, dass Männer ein bisschen mehr app-affin sind. Deswegen könnte man da sagen, dass wir die Männer eher über einen Push-Kanal erreichen, während Frauen eher Newsletter-Abonnenten sind. Vielleicht noch ein ganz spannender Vergleich bei den Ländern. Man könnte ja meinen, dass ältere Märkte, also aus unserer Sicht, in denen wir schon länger aktiv sind, eine höhere Erreichbarkeit haben als junge. Das ist für uns überhaupt nicht so, sondern es hängt viel mehr von den Shopping-Präferenzen ab. Also in vielen osteuropäischen Märkten ist der Mobile-App-Anteil sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir dort mit die höchsten Erreichbarkeiten über Push-Nachrichten, obwohl das aus About You-Sicht eher so die jüngeren Märkte sind. Genau, und so grundsätzlich schwankt so eine Erreichbarkeit für uns zwischen knapp unter 50% bis hoch zu 80%. Also jetzt je nach Land wird man da irgendwie noch granulare Slices angucken, wäre die Schwankung noch größer. Auf jeden Fall ist sie dann im Mittel bei knapp 60%. Genau.
Das heißt ja, viele sind aktuell noch nicht für euch erreichbar. Was tut ihr denn, um die Reachability hochzubekommen?
Also eins unserer strategischen Ziele ist zum Beispiel, die App zu pushen. Hat verschiedene Gründe. Eine App sorgt dafür, dass der Kunde tendenziell eher organisch zu einem kommt und nicht irgendeinen Umweg über Google und Co. nimmt. Sorgt dafür, dass wir häufiger im Sichtfeld sind, also ein Augenkontakt haben mit dem Kunden sozusagen, weil irgendwie beim Smartphone irgendwie rumdaddelt und dann ihm unsere App sieht. Und eben auch das Thema Reachability spielt da eine Rolle. Also Kunden, die unsere App haben, sind halt durch den Zusatz der Push-Notification für uns in der Tendenz deutlich besser erreichbar als Kunden, die die App nicht runterladen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns strategisch wichtig ist, die App zu pushen. Unter anderem eben um die Reachability zu erhöhen. Und es geht ja nicht nur darum, einen Kunden zu erreichen, theoretisch, sondern auch dafür zu sorgen, dass der Kunde das auch sieht. Also einem Kunden eine E-Mail zu schreiben, die er nie öffnet, bringt am Ende auch nichts. Und wir sehen, dass sowohl die Erreichbarkeit bei App-Nutzern eben hoch ist, als auch die Öffnungsraten sozusagen bei Push-Notifications und die Klickraten, wenn man sie dann intelligent macht, zur richtigen Zeit, wie Henny schon sagte, an die richtigen Leute, die richtigen Messages, dann werden die halt auch in einer hohen Wahrscheinlichkeit gesehen.
Wie bekommt ihr Leute in die App? Incentiviert ihr das sehr stark?
Kommt drauf an, also auch hier sind wir wieder beim Thema Inkrementalität. Also ich bin bei Incentives immer extrem vorsichtig, weil ich glaube, oft sozusagen macht ein Unternehmen den Fehler, Incentives zu setzen, dann zu sehen, das ist ja total super, also das Incentive funktioniert ja total gut, aber nie diese Holdout-Tests zu machen und dann nämlich festzustellen, dass die Kunden das so oder so gemacht hätten, auch ohne einen Incentive. Und dementsprechend sind wir nicht so große Fans von Incentives oder keine Flat-Incentives. Nichtsdestotrotz musst du schon manchmal ein Incentive setzen. Da kommt man einfach nicht drum rum im E-Com-Bereich. Aber auch hier muss man eben auf Länder und Usergruppen unterscheiden. Es gibt gewisse Länder, es gibt gewisse User-Konstellationen, da muss man nicht incentivieren, denen muss man nur die Vorteile erklären. Andere kriegst du ohne ein Incentive nicht rüber. Wieder andere, da dauert es einfach Zeit. Da hilft ein Incentive dann auch nichts oder das verkürzt es nur minimal, aber kostet dafür zu viel. Ja, also kommt drauf an.
Zu dem Thema About You App hast du auch mal einen ganz spannenden Podcast mit Philipp gemacht, den packe ich auch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal anhören, was About You da macht.
Oh Gott, ich habe noch einen spannenden schon, Punkt. Schon ganz lange her wahrscheinlich.
Ja, ich höre halt sehr viel, was du bei uns erzählst. ich hätte noch einen spannenden Punkt auf der Liste, und zwar einmal, das hast du ja eben auch schon im Beispiel angesprochen, ihr habt ja immer, also wie löst ihr den Konflikt, dass ihr mehrere Messages habt, die ihr dem Kunden gerne schicken möchtet, weil halt Events ausgelöst werden. Könnt ihr da noch was zu erzählen? Weil irgendwie Spam will ja keiner. Wenn da 5 Nachrichten kommen, bin ich auch irgendwann genervt und bestelle dann auch nicht.
Ja, da sind erstmal 2 Punkte vorweg wichtig. Also man muss natürlich die Permissions berücksichtigen. Kann ich den Kunden überhaupt über diesen Kanal erreichen oder nicht. Und der zweite Punkt ist eben die Kosten. Also im Fall von Printmarketing sind da natürlich erhebliche Kosten, deswegen muss man das mit berücksichtigen. Bei E-Mail und Push sind ja zumindest die variablen Kosten für uns gleich null. Wenn das also geklärt ist, gehen wir wie folgt vor. Und zwar ranken wir die Nachrichten nach dem erwarteten Erfolg auf unserer Zielkennzahl. Und verschicken dann zunächst die beste Nachricht, wo wir den meisten Umsatz mit erwarten. Dann zur Frequenz. Das ist nicht so einfach. Es gibt nämlich nicht eine Frequenz, die optimal ist oder in Ordnung ist, sondern sie hängt auch irgendwie stark vom Nutzer ab oder noch mehr hängt sie davon ab, wo sich der Nutzer eigentlich in der Customer Journey befindet. Das heißt, einem aktiven Nutzer kann ich mehr Nachrichten schicken, weil wir zum Beispiel basierend auf seinen Events, wie du das auch eben schon gesagt hast, mehr relevante Inhalte für ihn haben. Also es muss nicht nur immer von den Nutzer-Events abhängen, sondern ein Beispiel ist auch unsere Größenerinnerung. Hier meldet sich der Nutzer an, wenn eine bestimmte Größe bei uns im Shop, die er eigentlich kaufen möchte von einem Produkt, nicht mehr da ist und wir können ihm Bescheid geben, wenn sie wieder auf Lager ist. Die Nachricht ist per se sehr, sehr relevant und sollte nie also würde nie als Spam gelten, sondern da freuen die Nutzer sich, wenn wir ihnen diese Nachricht schicken können. Das heißt, was wir im operativen Sinn machen, wir haben ein unteres Limit von der Frequenz, also so viele Nachrichten schicken wir mindestens. Und dann haben wir noch ein oberes Limit, wo wir sagen, okay, da ist es dann wirklich genug. Und dazwischen hängt das eben stark vom Nutzer ab oder eben von den Inhalten, die wir zur Verfügung haben.
Verrätst du uns, wo diese Limits liegen?
Das ist eben auch wieder nicht so trivial. Das ist natürlich auch pro Land und pro Kanal unterschiedlich. Kann man natürlich ewig weitermachen und kleinere Slices bilden. Da muss man sagen, wir testen dann einfach und robben uns dann pro Land an eine Frequenz ran. Und da ist bei, sage ich mal, generischen Nachrichten ist irgendwie 2 pro Woche ist ein unteres Limit, was man auf jeden Fall bei E-Mail und Push-Nachrichten bringen kann. Also wo wir bei unseren Nutzern keine negativen Effekte sehen. Und deswegen ist das in manchen Ländern unter unser unteres Limit. In anderen Märkten, wo das auch einfach akzeptierter ist, liegt das Limit dann sogar noch höher.
Das war wieder richtig spannend. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr uns mal wieder habt tief in die Trickkiste von About You gucken lassen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage vielen Dank euch beide.
Danke dir, bis bald.
Danke, tschüss.